Herzlich willkommen zu unseren Amazing Discoveries News. Der Verein Deutsche Sprache hat über 36.000 Mitglieder, darunter Organisationen wie der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft und politische Regionen wie der Landkreis Harburg oder die Stadt Paderborn. Der überparteiliche und gemeinnützige Verein entstand 1997 und tritt nach eigenen Worten dafür ein, dass Deutsch nicht zu einem Feierabenddialekt verkommt, sondern als Sprache von Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft erhalten bleibt. Der Verein Deutsche Sprache hat nun zu dem Bemühen Stellung bezogen, die geforderte Gleichbehandlung der Geschlechter auch in der deutschen Sprache umzusetzen. Durch möglichst geschlechtsneutrale Formulierungen statt des generischen Maskulinums, also zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen statt nur Kollegen oder Studierende statt Studenten. Unter dem Titel »Ein Aufruf zum Widerstand« lassen die Vereinsmitglieder Folgendes verlauten. Die sogenannte gendergerechte Sprache beruht erstens auf einem Generalirrtum, erzeugt zweitens eine Fülle lächerlicher Sprachgebilde und ist drittens konsequent gar nicht durchzuhalten. Und viertens ist sie auch kein Beitrag zur Besserstellung der Frau in der Gesellschaft. Anschließend werden diese vier Punkte genauer erläutert. Erstens der Generalirrtum. Zwischen dem natürlichen und dem grammatischen Geschlecht bestehe ein fester Zusammenhang. Er besteht absolut nicht. Der Löwe, die Giraffe, das Pferd. Und keinen stört es, dass alles Weibliche sich seit 1000 Jahren von dem Wort das Weib ableitet. Zweitens, die lächerlichen Sprachgebilde. Die Radfahrenden, die Fahrzeugführenden sind schon in die Straßenverkehrsordnung vorgedrungen. Die Studierenden haben die Universitäten erobert, die Arbeitnehmenden viele Betriebe. Der große Duden treibt die Gendergerechtigkeit inzwischen so weit, dass er Luftpiratinnen als eigenes Stichwort verzeichnet und Idiotinnen auch. Und dazu kommt in jüngster Zeit als weitere Verrenkung noch der seltsame Genderstern. Drittens, nicht durchzuhalten. Wie kommt der Bürgermeister dazu, sich bei den Wählerinnen und Wählern zu bedanken, ohne einzusehen, dass er sich natürlich Bürgerinnen und Bürgermeister nennen müsste. Wie lange können wir noch auf ein Einwohnerinnen- und Einwohnermeldeamt verzichten? Wie ertragen wir es, in der Fernsehwerbung täglich dutzendfach zu hören, wir sollten uns über Risiken und Nebenwirkungen bei unserem Arzt oder Apotheker informieren? Warum fehlt im Duden das Stichwort Christinentum, da er doch die Christin vom Christen unterscheidet? Und viertens, tragen solche Verzerrungen der Sprache nicht einmal dazu bei, den Frauen zu mehr Rechten zu verhelfen? Auch im Grundgesetz gibt es dafür kein Indiz. In 13 Artikeln spricht es 20-mal vom Bundeskanzler, zusätzlich auch vom Gewählten und vom Vorgeschlagenen. Den mehrfachen Aufstieg von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin hat dies nicht behindert, und eine mögliche neue Bundeskanzlerin fühlt sich inmitten dieses Missstands offensichtlich ziemlich wohl. Der Aufruf schließt mit den Worten: Wir appellieren an Politiker, Behörden, Firmen, Gewerkschaften, Betriebsräte und Journalisten. Setzt die deutsche Sprache gegen diesen Genderunfug wieder durch. Wie sind wir als Gesellschaft in diese Situation hineingeraten? Der Gender-Unfug, wie das Dokument es nennt, ist das Ergebnis einer Ideologie, die nicht die Wirklichkeit widerspiegelt. Der Feminismus leugnet jegliche geistig-seelischen Unterschiede zwischen Mann und Frau und will mit dem Genderismus nun sogar die biologischen Eigenheiten ausradieren. Erst wenn auch der letzte Unterschied nivelliert ist, so hofft man, würden Gerechtigkeit und Glück herrschen. Doch die Bibel sagt uns, dass Glück und Erfüllung nicht dadurch kommen, dass alle gleich sind, sondern dass jeder einzigartig ist. Gottes Schöpfung offenbart eine unglaubliche Vielfalt und Individualität. Gott schuf Mann und Frau, jeweils ihm ähnlich, mit gleicher Wertigkeit. aber nicht mit gleicher Fähigkeit. Daher erhielten sie auch unterschiedliche Aufgaben. Zufriedenheit und Lebensfreude entstehen, wenn man seine Gott geschenkte Einzigartigkeit erkennt, bejaht und auslebt. Gesunde Familien und eine erfolgreiche Gesellschaft existieren dort, wo jeder seine Stärken einbringt und ein großes Ganzes entstehen kann. Gab es ein Leben vor dem Internet? Ja, in der Tat, auch wenn viele junge Leute sich das nicht vorstellen können. In diesem Monat feiert das Web seinen 30. Geburtstag. Es war im März 1989, als Tim Berners-Lee am Europäischen Kernforschungsinstitut CERN mit einem Papier den Grundstein für das World Wide Web legte, dessen berühmte WWW-Abkürzung noch heute viele Webadressen schmückt. Damals ging es um die Verbesserung des wissenschaftlichen Informationsaustausches und die ersten Webserver liefen im akademischen Umfeld. 1993 erschien mit Mosaic der erste populäre grafikfähige Browser. 1994 entstand das World Wide Web Consortium W3C mit Berners-Lee als Direktor. Zu der Zeit existierten bereits über 10.000 Webserver, darunter 2.000 kommerzielle. Heute ist mit über 3 Milliarden Teilnehmern wörtlich die halbe Welt online und kann etwa 200 Millionen aktive Webseiten aufrufen. In einem offenen Brief hält Berners-Lee Rückschau und anerkennt die großartigen Errungenschaften des Internets, bringt aber auch Sorge über den Missbrauch durch Betrüger, Hassverbreiter und Straftäter zum Ausdruck. Der Kampf für das Web gehört zu den wichtigsten Aufgaben unserer Zeit, resümiert Berners-Lee und fordert Regierungen, Unternehmen und Bürger auf, die Zukunft des Netzes gemeinsam auf eine bessere Grundlage zu stellen. Mit seiner neuen Plattform Solid, die dem Nutzer die Kontrolle über seine eigenen Daten zurückgeben soll, leistet er dazu selbst einen wichtigen Beitrag. Die Europäische Union hat indes ihre eigenen Vorstellungen davon, wie Ordnung und Kultur im Internet sicherzustellen sind, und erregt mit neuen Gesetzesvorstößen gewaltigen Widerstand in der Webgemeinschaft. Anlass ist eine europäische Urheberrechtsreform, um Rechteinhaber im digitalen Umfeld besser zu schützen. Der Entwurf hat eine lange Entstehungsgeschichte mit mehreren Revisionen hinter sich und ist für Ende März zur endgültigen Abstimmung im EU-Parlament vorgesehen. Doch ist er auch in der jetzigen Form für weite Teile quer durch die Gesellschaft inakzeptabel. Eine Petition mit dem dramatischen Titel »Stoppt die Zensurmaschine, rettet das Internet« hat bereits 5 Millionen Unterschriften. YouTube hat mit »Save Your Internet« eine eigene Initiative auf die Beine gestellt. Wikipedia will aus Protest am 21. März einen ganzen Tag lang ihre Enzyklopädie komplett abschalten. Und für den 23. März sind europaweite Demonstrationen geplant. Kritisiert werden Artikel 11, wonach selbst kleine Textschnipsel wie bei Googles Suchergebnissen vergütet werden müssten. Vor allem aber Artikel 13, der weltweite Lizenzvereinbarungen mit allen Rechteinhabern verlangt oder Sicherungsmaßnahmen, die faktisch auf automatische Upload-Filter hinauslaufen würden. Letztere wurden im Koalitionsvertrag der deutschen Regierung noch abgelehnt. Experten halten die geforderten Maßnahmen für illusorisch bzw. extrem teuer und fehleranfällig. Die Niederlande, Luxemburg, Polen, Italien und Finnland lehnen die Regelung als Rückschritt ab und ließen verlauten, die Direktive findet nicht die richtige Balance zwischen dem Schutz der Rechteinhaber und den Interessen der EU-Bürger und Unternehmen. Wir meinen zudem, dass der Direktive Klarheit fehlt, bei vielen betroffenen Interessenvertretern zu Rechtsunsicherheit führen wird und die Rechte von EU-Bürgern verletzen könnte. Auf der Webseite Foren gegen Upload-Filter haben sich rund 370 Foren mit über 15 Millionen Mitgliedern zusammengeschlossen. Sie bemängeln massive Rechtsunsicherheit und unkalkulierbare Risiken durch die neue Richtlinie und kommen zu dem Schluss: Wir befürchten, dass viele Forenbetreiber ihre Communities schließen werden und es so zu einer massiven Einschränkung der Diskussionskultur im europäischen Internet kommen wird. Manche EU-Vertreter scheint das wenig zu beeindrucken. So versuchten die konservativen Parteien sogar, den angekündigten Demonstrationen zuvorzukommen und die Abstimmung im Parlament kurzfristig vorzuziehen. Was in Deutschland einen Sturm der Entrüstung entfachte und den Hashtag #NieWiederCDU bei Twitter auf Platz 1 katapultierte. Doch die EU hat schon den nächsten Affront geplant, wie der bekannte Rechtsanwalt und Medienexperte Christian Solmecke erklärt. Ein Terrorfilter, von dem auch Kommentare, Blogs und Foren betroffen sein sollen. Solmeckes wenig schmeichelhaftes Urteil, die nächste Schnapsidee. Vertreten unsere Volksvertreter wirklich das Volk? Jesus beschrieb die gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit einmal mit den Worten in Lukas 22, Vers 25, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Die Versuchung, über die Köpfe derer hinweg zu regieren, zu deren Wohlergehen man sein Amt erhalten hat, ist auch in einer modernen Demokratie ganz real. Daher sollten wir das Wort von Paulus umsetzen, 1. Timotheus 2, Vers 1. Insbesondere bitte ich euch nun, vor Gott einzutreten für alle Menschen in Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für die Könige und alle Amtsträger, damit wir ein ruhiges und gelassenes Leben führen können. Danke fürs Zuschauen. Das war's für heute bei Amazing Discoveries News. Auf Wiedersehen.